ARD.
Immer noch wütend? Wie geht es den Landwirten Monate nach den Protesten?
Und wir schauen auf Julian Assange, die lange Geschichte rund um den WikiLeaks-Gründer und die Frage, ob er wirklich jetzt endgültig frei sein wird.
40 Stunden im Stau, das kostet Geld und macht krank. Wie könnte man das Problem lösen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Wir sind mitten im Sommer. Es ist Mittwoch, der 26. Juni. Berlin um 2.30 Uhr hatte 22 Grad. Oh, ich kriege richtig Urlaubsgefühle hier.
Ja, wir sind Uli Spinnrad und Magdalena Bienert. Schönen guten Morgen.
Und das hier ist 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Und ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Was ist nun der Erfolg? Was hat das gebracht? Die Leute haben ihre Lebenszeit investiert, sind mit Traktoren nach Berlin gefahren. Jetzt müssen wir einfach auch mal Ergebnisse bekommen.
Ja, der Vizepräsident des Brandenburger Landesbauernverbands, Heiko Terno, war das. Und man hört, ey, da hat sich richtig viel Frust angestaut.
Das klingt so, ja. Heute beginnt der Deutsche Bauerntag 2024 in Cottbus. Tausende Vertreter der deutschen Landwirtschaft kommen da zusammen und wollen besprechen, wie es den Bauern gerade so geht und wo die Landwirtschaft hinsteuert.
Anfang des Jahres, ich erinnere mich sehr, sehr gut, fuhren unter wirklich sehr lautem Hupen ganz früh morgens viele, viele Traktoren an meiner Haustür vorbei. Der Unmut bei den Bauern war echt groß. Das ging eben teilweise in Brandenburg so weit, dass die Gülle auf einer Bundesstraße ausgekippt und alles lahmgelegt hatten.
Ja, ich erinnere mich auch. Das waren Proteste gegen die Politik der Ampelregierung. Da ging es ja vor allem um Steuersubventionen und auch bürokratische Auflagen, die die Regierung geplant hatte. Und dann waren eben tausende Bauern in Demos unterwegs.
Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber die Bauern sind immer noch unzufrieden, denn es gab bislang gar kein politisches Entgegenkommen. Wir haben es ja in dem Ton gehört. Es müssen Ergebnisse kommen, heißt es.
Der deutsche Bauernpräsident Joachim Ruckwied rechnet für das aktuelle Wirtschaftsjahr mit einem Gewinneinbruch zwischen 30% und 50% im Vergleich zum Vorjahr. Das liegt zum Beispiel an sinkenden Lebensmittelpreisen, weil dadurch könnten die Bauern nämlich weniger Einkommen bekommen.
Außerdem ist dann da noch die Abschaffung der Steuerermäßigung für Agrardiesel. Der ist natürlich besonders wichtig für Landwirtschaftsfahrzeuge und diese Ermäßigung soll schrittweise abgeschafft werden. Und die Bundesregierung hatte versprochen, bis zum Sommer, also jetzt, Vorschläge zu machen, wie die Bauern entlastet werden sollten.
Ja, so und gestern, also quasi sehr kurz vor dem Bauerntag, haben die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP dann endlich geliefert und ihre Pläne vorgelegt. Die gehen nächste Woche dann auch in den Bundestag. Was soll denn jetzt besser werden für die Bauern, ist natürlich die Frage. Und wir greifen uns mal zwei Beispiele raus. Weniger Bürokratie ist das eine, ja. Das kritisieren die Bauern ja schon lange. Und die Regierung will da nachbessern, hat sich 200 Vorschläge der Bauern angeguckt und will das gemeinsam mit den Ländern umsetzen. Und das ist nämlich auch dringend nötig, findet zumindest dieser Landwirt hier aus Münster.
Bevor ich überhaupt mit dem Güllefass losfahre, muss ich eine Düngebedarfsermittlung rechnen, wie viel Nährstoffe die Pflanzen überhaupt aufnehmen können. Der Gesetzgeber zwingt mich dazu, das jedes Jahr aufs Neue zu rechnen, was in unseren Augen völliger Schwachsinn ist.
Ja, und als zweites, es gibt so viele große Betriebe, die den kleineren Höfen quasi die Preise diktieren und auch da sollen jetzt die Positionen der kleineren Landwirte gestärkt werden.
Aber ich glaube, so richtig happy sind die Landwirte ja trotzdem irgendwie nicht.
Nee, ich fasse mal die erste Reaktion des Deutschen Bauernverbandes zusammen. Es geht in die richtige Richtung, aber es reicht noch lange nicht. Also Bauernverbandspräsident Ruckwied sagt, echte Entlastungen sehen anders aus.
Also es müssten weitere Schritte folgen, zum Beispiel die Neuerungen beim Tierschutz, die müssten rückgängig gemacht werden. Da ist der Vorwurf, dass die jetzigen Regelungen das Tierwohl gar nicht so wirklich schützen und dass gleichzeitig auch die Tierhaltung ins Ausland verlagert wird.
Was die Bürokratie angeht, ist natürlich auch viel davon abhängig, was jetzt das EU-Parlament in Brüssel beschließt.
Ja, die Bauern sind ja immer von rechtlichen Vorgaben abhängig, aber auch genauso von Subventionen, also staatlicher Unterstützung. Und gleichzeitig sollen sie wirtschaftlich handeln, aber sich auch um Klimaschutz und Tierwohl kümmern. Und das ist einfach wohl ein riesengroßer, komplexer Spagat, der die Bauern zunehmend überfordert.
Zahlenmäßig, das muss man aber auch mal festhalten, sieht es zumindest jetzt gerade für die Bauern gar nicht so schlecht aus. Die durchschnittlichen Einkommen und Betriebsgewinne auf deutschen Höfen haben sich im Wirtschaftsjahr 2022-23 und damit zum zweiten Mal in Folge deutlich verbessert. Und zwar in allen Betriebsformen, bei kleineren Höfen und auch bei den großen.
Unsere Kurznachrichten.
Der Achtelfinalgegner von Deutschland bei der EM ist Dänemark. Die Dänen sind in ihrer Vorrundengruppe Zweite geworden. Und zwar nur durch eine Fair-Play-Regel. Slowenien hatte gleich viele Punkte und Tore, Dänemark aber weniger gelbe Karten und kommt deshalb weiter.
Ursula von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin bleiben. Die ARD hat Informationen, dass sich mehrere europäische Parteienbündnisse darauf geeinigt haben. Wirklich sicher hat von der Leyen den Job aber erst Mitte Juli wieder. Dann sollen Abgeordnete im Europaparlament über eine ganze Reihe von Personalien abstimmen.
Auf der ganzen Welt bewegen sich die Menschen zu wenig. Das hat die Weltgesundheitsorganisation in einer Fachzeitschrift geschrieben. Deutschland kommt dabei allerdings ganz gut weg. Wir gehören zu den 22 Ländern, die in dem Bericht auf dem richtigen Weg sind, um mehr Menschen in Schwung zu bringen. Herr Magda, ich nehme an, du wusstest bis heute genauso wenig wie ich, wo die Marianeninseln liegen, oder?
Das ist korrekt. Also klar, Marianengraben schon mal gehört, ja. Aber diese Inseln, jetzt habe ich mal geguckt, die liegen ja wirklich irgendwo im Nirgendwo im Westpazifik.
Ja. Irgendwo zwischen Japan und Australien, genauer zu sein. Also schon auch noch ziemlich weit dazwischen. Das sind nochmal 20 Flugstunden bis Australien. Boah. Aber diese Inseln sind amerikanisches Staatsgebiet. So, und warum erzählen wir das euch jetzt alles? Da ist gerade Julian Assange, der weltberühmte Whistleblower, der Geheimnisse verraten haben soll.
Er macht da jetzt keinen Urlaub, sondern er hatte einen Gerichtstermin. Seit 1 Uhr unserer Zeit stand er dort vor einem US-amerikanischen Gericht. Gestern ist ja bekannt geworden, dass Assange einen Deal mit der US-Justiz gemacht hat und das Gericht hat dem zugestimmt.
Ja, er bekennt sich schuldig, geheime Militärinfos veröffentlicht zu haben und im Gegenzug kriegt er davor in Anführungsstrichen nur 5 Jahre Haft. Die hat er aber schon abgesessen in einem Gefängnis in London, also ist er jetzt offiziell frei.
Ja, diese Geschichte rund um Assange ist so lang und zum Teil auch verworren und kompliziert, ja, dass wir euch mal das hier kurz zusammenfassen wollen. Also die Ausgangslage war ja, 2010 hat Assange im Internet ein Video veröffentlicht auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Die hat er selber gegründet. Zu sehen sind dort amerikanische Soldaten und die schießen aus einem Hubschrauber heraus im Irak auf Zivilisten. 12 Menschen sterben dabei, darunter auch Journalisten.
Möglicherweise war damals die Kamera einer dieser Personen für eine Waffe gehalten worden. Die Bilder legten damals den Verdacht nahe, dass US-Soldaten Kriegsverbrechen begangen haben. Nach diesem Video wurden dann auch noch Dokumente zum Einsatz der US-Armee in Afghanistan und im Irak veröffentlicht und auch viele Papiere zum umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo, wo ja Menschen gefoltert worden sein sollen durch die USA.
So, dann ging es so weiter, dass es Ermittlungen der USA gab. Da kam hinzu, dass Schweden Assange per Haftbefehl gesucht hatte. Vorwurf Vergewaltigung. Diese Anschuldigungen wurden später aus Mangel an Beweisen allerdings fallen gelassen. Dann hat Assange entschieden, in die Botschaft von Ecuador in London zu fliehen. Er wurde Staatsbürger des Landes und die liefern nicht in die USA aus.
Da hat er dann 7 Jahre gelebt, auf engstem Raum in dieser Botschaft. Seine Anwältin wurde zu seiner Frau, er wurde sogar 2-mal Vater. Dann hat Ecuador aber einen neuen Präsidenten bekommen vor 5 Jahren und der hat Assange dann die Staatsbürgerschaft entzogen, also ihn quasi rausgeschmissen. Assange wurde dann von der britischen Polizei verhaftet und saß seitdem in einem Hochsicherheitsgefängnis in London, aber eben ohne Urteil. Also warum jetzt eigentlich dieser Deal nach so vielen Jahren?
Manche sagen, das ist der Verdienst vom australischen Premierminister. Der hat wohl seit Jahren darüber mit Joe Biden und auch mit der britischen Regierung gesprochen und hat sich da wohl richtig für Assange eingesetzt. Vielleicht hat auch dessen Gesundheit damit zu tun. Assange soll in keinem guten Zustand sein. Seine Frau Stella hatte das hier gesagt.
Well, Julian has been in Belmarsh High Security Prison.
Julian sitzt jetzt schon seit fast 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ein. Seine physische und psychische Gesundheit haben sich in dieser Zeit immer weiter verschlechtert.
Tja, was jetzt?
Tja, Julian Assange steht wie niemand anderes für die Frage, was ist Enthüllungsjournalismus und wo fängt Spionage an? Die USA haben von Anfang an argumentiert, dass da Spionage stattgefunden hat und WikiLeaks und damit auch Assange mit den Enthüllungen amerikanischer Soldaten und auch andere Menschen in Afghanistan oder dem Irak gefährdet, die den USA helfen.
Dagegen steht die Meinung von vielen Politikern, von Menschenrechtsorganisationen und Journalistinnen, die sagen, so geht Pressefreiheit. Die Menschen haben das Recht, solche Dinge zu erfahren und es ist eben die Aufgabe von Journalisten, genau das zu tun, was Assange getan hat.
Er wird nach dem Gerichtstermin auf den Marianeninseln jetzt wohl in seine Heimat zurückkehren, das ist Australien. Und übrigens, die US-Armee hat selbst nach den Leaks mal untersucht, was da eigentlich auf diesen Videos zu sehen war. Und ist zu dem Schluss gekommen, das war alles in Ordnung, keine Kriegsverbrechen der Piloten. Also gab es niemals ein Gerichtsverfahren.
Uli, weißt du, was ich nachts auf dem Weg hierher ins Studio nie habe?
Boah, gute Frage. Weiß ich nicht. Hunger? Das, oder das Gefühl, genau, nicht ausgeschlafen zu sein, so geht es mir jedenfalls.
Das auch. Aber ich habe vor allem gar keinen Stau. Also die Straßen sind ja wirklich vor 3-4 Uhr einfach komplett leer. Jo. Abgesehen von heute ein paar übrig gebliebenen Holland-Fans. Aber wenig Autos, keine LKWs, vielleicht nochmal ein Fuchs so. Aber ich finde es herrlich.
Ja, stimmt. Ist bei mir tatsächlich genauso. Ich kann quasi durchrollen. Gestern hat der Verkehrsdienstleister INRIX ja neue Zahlen veröffentlicht. Der durchschnittliche Pendler in Deutschland steht 40 Stunden im Jahr im Stau. Das ist also immerhin eine ganze Arbeitswoche.
Echt viel. Das bedeutet natürlich auch höhere Spritkosten. Die Wirtschaft kostet es Geld aufgrund von Arbeitsausfall und mehr umweltschädlich ist es eh, also je länger unser Motor an ist. Und Psyche und Körper belastet das natürlich auch.
Jo, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Mensch reagiert im Stau nicht nur mit Gereiztheit, Panik oder Angst, sondern auch mit körperlichen Problemen wie Bluthochdruck und Herzfrequenzanstieg oder auch Muskelverspannungen und man schwitzt auch schon mal. Und deswegen verdreifacht sich im Stau auch das Risiko, im Vergleich zum fließenden Verkehr einen Herzinfarkt zu erleiden. Bist du eigentlich stauerfahren, Magda?
Ganz wenig. Also ich habe das Glück, keine klassische Pendlerin zu sein, kann oft antizyklisch fahren. Und ja, wenn ich dann doch mal irgendwie in irgendeinen Stau gerate, versuche ich entspannt zu bleiben und nutze diese Bonuszeit, um Podcasts zu hören jetzt zum Beispiel.
Bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Ich bin jahrelang von Mönchengladbach nach Düsseldorf gependelt. Da gibt es eine schlechte Bahnverbindung, also bin ich mit dem Auto immer gefahren. Das sind 31 Kilometer genau. Ich würde sagen, dass ich im Schnitt eine Stunde dafür gebraucht habe, manchmal sogar eine Stunde 20. Mhm. Und eigentlich geht die Strecke in 25 Minuten, das habe ich in den Frühdiensten gemerkt, wenn gar nichts los war. Also das ist schon Wahnsinn, wie viel Lebenszeit man im Auto vergeudet, weil man im Stau steht.
Absolut. Das passt zur Statistik, dass es natürlich rund um die Großstädte schlimmer ist mit dem Stau, weil viele Menschen dahin zur Arbeit pendeln. Bei mir in Berlin steht man im Schnitt am längsten und danach kamen im vergangenen Jahr Stuttgart, München und Köln.
Tja, wenig überraschend, stimmt. Um nochmal auf die Auswirkungen zurückzukommen. Verkehrsforscher sagen, dass wir uns im Auto wie ein Gefangener fühlen. Im Stau wird unsere Bewegungsfreiheit ja eingeschränkt. Und das ist dann eine echte Zumutung für die Psyche. Wer von uns hat noch nicht im Auto geflucht? Ich glaube, jeder muss wohl jeder zugeben. Wobei, ich muss auch sagen, ich bin im Laufe der Jahre ruhiger geworden. Ich habe mich so versucht, ein bisschen zu zwingen, entspannt zu bleiben, weil ich schon auch gemerkt habe, dass mich das sonst innerlich echt auffrisst.
Genau, das versuche ich auch. Aber es ist natürlich echt stark tagesformabhängig, wie gut das immer klappt. Ja. Und dann so ein Stau, ganz unvorhergesehen, auf dem Heimweg kurz vorm Ziel, ultra nervig. Aber ich finde auch manchmal, fluchen allein im Auto hilft ganz gut, um Stress abzubauen, habe ich gemerkt.
Und du hast recht, ich glaube, das hängt wirklich von der Situation ab. Mhm. Wissenschaftler sagen, das ist so ein bisschen wie in den sozialen Medien, der Augenkontakt zu den anderen Verkehrsteilnehmern fehlt und deshalb sind wir egoistischer, deshalb fühlen wir uns dann auch irgendwie immer benachteiligt im Stau.
Mhm, das stimmt. Man denkt ja immer, die auf der anderen Spur, die kommen noch schneller voran. Ja. Es ist aber tatsächlich nur ein psychologischer Effekt und ja, die große Menschheitsfrage ist, lässt sich Stau vermeiden?
Naja, also zumindest reduzieren, ne? Das wissen wir. Zumindest in den Großstädten sind die Staus zuletzt ja auch schon zurückgegangen. Vermutlich, weil mehr Leute Homeoffice machen oder aufs Rad oder die Bahn umgestiegen sind.
Und was das angeht, ist ja Paris für Verkehrsanalysten ein richtig gutes Beispiel, weil dort der Radverkehr im Zentrum gezielt gefördert wird. Bei uns gibt es natürlich noch das Deutschlandticket, um einen Anreiz für die Nutzung der Bahn zu schaffen. Die Bahn, okay, den lassen wir mal außen vor. Und in London beispielsweise gibt es die City Maut, das heißt, man zahlt für die Nutzung innerstädtischer Straßen.
Ja, und es gibt natürlich auch noch die alten Tipps, wie wir selbst alle Staus vermeiden könnten. Also nicht ständig die Spur wechseln, nicht immer ganz dicht auf den Vordermann auffahren im Stau, weil das dann eine Bremskettenreaktion auslöst, also diesen Ziehharmonika-Effekt. Und beim Reißverschluss bis zur Sperrung fahren und erst dann einscheren. Also meine Erfahrung sagt mir, die Botschaft höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube.
Also vielleicht sollten wir alle bei unserem nächsten Stauerlebnis mal an China im Jahr 2010 denken. Da gab es den bislang längsten Stau der Welt und zwar über einen Zeitraum von sage und schreibe 10 Tagen, ging auf mehr als 100 Kilometern Länge entweder gar nichts oder nur noch Schneckentempo. Also das war die Höchstgeschwindigkeit und da sind wir ja zum Glück noch lange nicht.
Ja, und das reicht auch nicht zu dieser Nachtzeit, in der wir gerade arbeiten. Das ist ja das Schöne am Frühdienst. Wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, dann kommt gut und sicher an.
Und natürlich auch auf dem Rückweg. Und wenn ihr dann nicht mehr am Steuer sitzt, abonniert uns und hinterlasst uns auch sehr gerne eine Bewertung. Wir sagen Tschüss und bis morgen. Ich bin Magdalena Bienert.
Und ich bin Uli Spinrad. Macht's gut. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.